Jetzt sind alle voll wach, auch der letzte Morgenmuffel müsste jetzt in Stimmung gekommen sein. Schön, dass du heute Morgen da bist, hier bei uns im Zelt. Ich bin der Simon und darf euch ein bisschen mit durchs Programm führen heute Morgen. Das Thema vom heutigen Sonntagsgottesdienst ist Freiheit. Und der Nebensatz kann Sie täuschen. Für die Freiheit, wir wissen es aus der Menschheitsgeschichte, da wurden Kriege geführt, Freiheitskämpfe. Für die Freiheit wurden Lieder gedichtet, für die Freiheit wurden Gedichte geschrieben und verfasst. Und Menschen sehnen sich nach Freiheit. Jetzt mag es aber der ein oder andere geben, der sagt, Mensch, wir leben im 21. Jahrhundert in Westeuropa. Was erzählen die uns von Freiheit? Wir sind doch frei. Wir sind doch freie Menschen hier in Europa. Und dann überlege ich mir, ist Freiheit nicht mehr als Wahlfreiheit? Heißt Freiheit eventuell nicht mehr als nur offene Grenzen? Sind wir wirklich überall und in allen Dingen so frei, wie wir es manchmal meinen? Oder gibt es nicht doch auch Dinge, die uns in Besitz nehmen? Und ich bin überzeugt, dass der Guntram uns mit hineinnehmen wird in die Fragen heute Morgen, dass er uns das Thema auslegen wird. Wir freuen uns, dass du da bist und wollen dir dann auch gleich die Redezeit geben. Der Guntram ist der Referent für die erste Wochenhälfte und er ist sozusagen auch der Hausherr dieses Zelts. Wir danken euch, dass wir dieses Zelt vom Evangelisationsteam zur Verfügung gestellt bekommen, um hier unsere Zeltabende mit euch gemeinsam feiern zu dürfen. Ihr habt die allgemeinen Infos hier hinten schon gesehen, zu Toilette und so weiter, da brauchen wir nicht allzu viel sagen. Und ich würde sagen, wir singen jetzt miteinander 3 Lieder zur Ehre Gottes, in dessen Namen wir auch heute hier sind, wollen ihn ehren im Gesang. Wer möchte, darf auch gern dazu aufstehen. Wir singen die Liednummern 200, 227 und das Mottolied. Die Lieder werden alle hier angezeigt und anschließend wollen wir den Gottesdienst mit Gebet beginnen. Der Janis kommt dann vor. Dankeschön. Dann beten wir jetzt, anschließend hören wir noch mal ein Musikstück von The Bläser und dann freuen wir uns auf die Botschaft.
Vater, danke für diesen neuen Morgen, danke, dass wir heute vor dich treten dürfen, um dich anzubeten, dich, den allmächtigen, heiligen Gott, der so unglaublich groß ist, dass wir es nicht verstehen können und der uns trotzdem uns kleine Menschen so sehr liebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Danke, dass du mich frei gemacht hast und danke, dass du jeden, der heute hier ist, auch frei machen willst. Und so bitte ich dich, öffne du unsere Herzen, schenk du im Guntram die richtigen Worte und rede du heute zu uns. Amen.
Vor 37 Jahren stand ich auf der Straße. Das lag nicht etwa daran, dass ich arbeitslos geworden wäre. Ich war damals gerade 17 Jahre alt und damit gerade erst mit der Schule fertig geworden. Als Jugendlicher wollte ich das, was alle jungen Leute wollen. Ich wollte selbst entscheiden, wie ich lebe. Meine Eltern waren dabei nicht das Problem. Das Problem war das System, der Staat, in dem ich lebte. Im Sozialismus der DDR war es mit Freiheit und Selbstbestimmung nicht weit her. Man konnte nicht alles tun und sagen, was man wollte. Zumindest nicht ohne unangenehme Konsequenzen befürchten zu müssen. Der Drang nach Freiheit brachte mich deshalb dazu, mit vielen anderen gegen das System zu demonstrieren. Heute, 37 Jahre später, leben wir in der ganzen Bundesrepublik in einem System, in dem die Freiheit, selbst über sein Leben bestimmen zu können, in der Verfassung verankert ist. Direkt am Anfang des Grundgesetzes sind im Artikel 2 die persönlichen Freiheitsrechte geregelt. Da heißt es, Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Es ist also garantiert, dass jeder im Rahmen der Gesetze selbst bestimmen kann, wie er lebt. Jeder hat die Freiheit, seine Träume und Wünsche zu verwirklichen. Selbstbestimmung ist deshalb ein ganz großes Thema in unserem Land. Da die letzte Regierung festgestellt hat, dass die persönliche Selbstbestimmung noch nicht weit genug geht, wurde sie durch das Selbstbestimmungsgesetz sogar noch erweitert. Jeder hat nun die Möglichkeit, sich unabhängig von biologischen Merkmalen ein Geschlecht zu wählen und entsprechend zu leben. Im Sinne unbegrenzter Freiheit sei das nötig, wurde damals argumentiert. Wobei es mit unbegrenzter Freiheit vielleicht auch so eine Sache ist. Nicht wenige machen sich gerade um die Freiheit in unserem Land durchaus auch Sorgen. Sie nehmen wahr, dass man bei manchen Themen vielleicht nicht mehr ganz so frei alles sagen kann, was man denkt. Zumindest nicht, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen oder in eine Schublade einsortiert zu werden. Was denkst du eigentlich, wo die Freiheit herkommt? Wo hat sie ihren Ursprung? Ist sie das Produkt unseres menschlichen Freiheitsdranges oder eine Erfindung des Kapitalismus? Weder noch. Die Freiheit, selbst Entscheidungen treffen zu können, hat ihren Ursprung bei Gott. Als er uns Menschen geschaffen hat, da wäre es ihm ein leichtes gewesen, sich Sklaven zuzulegen. Willenlose Marionetten, die an seinen göttlichen Willen gebunden und ihm unterworfen sind. Gott wollte aber keine Sklaven, weil er kein herzloser Herrscher ist, der Menschen unterjocht. Der Gott, der sich in der Bibel vorstellt, ist ein Gott voller Liebe und Zuneigung. Deshalb hat er sich mit uns Menschen ein Gegenüber geschaffen, mit dem eine Beziehung auf der Grundlage von Liebe möglich ist. Liebe kommt aber nie unter Zwang zustande, sondern immer nur auf der Basis von Freiwilligkeit. Weil Gott uns als seine Geschöpfe liebt und sich wünscht, dass auch wir ihn lieben, haben wir von ihm die Freiheit bekommen, ihn zu lieben oder nicht. Er zwingt uns das nicht auf, sondern hat es in unsere Verantwortung gelegt, zu entscheiden, ob wir mit ihm oder ohne ihn leben. Weil Gott eine liebevolle Beziehung zu uns möchte, ist er damit ein erhebliches Risiko eingegangen. Er hat in Kauf genommen, dass wir unsere Freiheit dafür benutzen, ihn nicht zu lieben, unser Leben ohne ihn zu führen und Entscheidungen gegen ihn zu treffen. So wichtig sind wir Gott. So sehr liebt er uns, dass er uns diese Entscheidungsmöglichkeit gibt. Leider kam es, wie es wohl kommen musste. Die Freiheit von uns Menschen hat zu vielen falschen Entscheidungen geführt. Die schlimmste Fehlentscheidung war und ist, ohne Gott zu leben und auf sein Wort zu pfeifen. Es wird ja immer wieder gefragt, warum es eigentlich so viel Leid, so viel Elend und so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt gibt. Meistens wird Gott dafür die Schuld in die Schuhe geschoben. In Wirklichkeit sind es die Folgen unserer eigensinnigen Entscheidungen. Ganz am Anfang war diese Welt ohne Leid, ohne Not und es gab auch keinen Tod. Deshalb bekam die gesamte Schöpfung von Gott das Prädikat sehr gut. Damit das so bleibt, hat Gott uns Menschen mitgeteilt, wie unser Leben gedacht ist und gelingt, wie es erhalten wird und einen guten Ausgang nimmt. Die Bedienungsanleitung des Herstellers zu ignorieren und aus der Beziehung zu ihm auszubrechen, hat dafür gesorgt, dass heute nichts mehr so ist wie am Anfang. Und dass es auch nicht mehr so ist, wie Gott es wollte. Wirklich erstaunlich ist, dass Gott uns nicht einfach vor lauter Enttäuschung, vielleicht auch vor lauter Wut, dem selbstgewählten Elend überlassen hat. Er möchte nicht, dass wir uns selbst zerstören, falsche Entscheidungen treffen und dadurch verloren gehen. Deshalb ist er in seinem Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gekommen, um einen Ausweg aus diesem Dilemma zu schaffen. In dieser Zeit, als Jesus auf der Erde lebte, da hat er eine Geschichte erzählt, in der wunderbar deutlich wird, wie Gott ist und wie es sich mit der Freiheit und der Selbstbestimmung verhält. Da lesen wir im Lukas-Evangelium: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater: Ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenn sich junge Leute im Zuge des Erwachsenwerdens von ihren Eltern lösen, geht das ja meistens nicht geräuschlos ab. Das ist zwar ein richtiger und notwendiger Schritt, Theater gibt es meistens trotzdem, weil Eltern nicht begeistert sind, wenn ihre Kinder plötzlich eigene Wege gehen. Wenn aber die Freiheit ruft und die Verlockungen der Welt vor Augen stehen, dann gibt es einfach kein Halten mehr, auch wenn das den älteren Herrschaften nicht passt. Diesen Drang, nicht durch eine Autorität fremdbestimmt, sondern selbstbestimmt sein eigener Herr zu sein, den haben wir doch alle. Geschickt hat der Teufel, der Widersacher Gottes und der Feind von uns Menschen, den uns von Gott gegebenen Willen dafür ausgenutzt. Er hat uns die Sehnsucht oder besser die Sucht nach grenzenloser Freiheit und Selbstbestimmung eingeimpft. Selbst ist der Mensch, lautet seitdem die Devise. Der Teufel wusste ganz genau, dass uns der Freiheitsdrang von Gott wegziehen wird. Und genau das war sein Plan. Dass sich Kinder von ihren Eltern lösen, das ist normal. Wenn wir Menschen uns von Gott lösen, ist das dagegen ein Problem. Da die Geschichte, die Jesus erzählt, verdeutlichen soll, wie Gott ist, wird klar, wer hier mit dem Vater gemeint ist. Gott ist wie ein Vater, zu dessen Familie wir Menschen eigentlich gehören. Wir sind dafür geschaffen und bestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein. Nun weiß ich nicht, was du für Erfahrungen mit deinem Vater gemacht hast. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt Erzeuger, die man nicht kennt. Es gibt Phantome, die man aufgrund ihrer häufigen Abwesenheit kaum sieht. Es gibt Erzieher, die man an ihrer Strenge erkennt. Der Vater, um den es hier geht, ist ein liebevoller Vater, der Zuneigung und Verständnis hat. Umso mehr verwundert es, dass der jüngere Sohn auf einmal ausbricht. Er denkt sich: Wenn ich immer nur von der Freiheit träume, dann verpasse ich sie. Deshalb sagt er zu seinem Vater: Ich will jetzt mein eigener Herr sein und ich brauche dein Geld. Im Land meiner Träume, in den vielen Bars, da kann ich Bares gut gebrauchen. Steh mir deshalb jetzt nicht länger im Weg, das Erbe steht mir zu, du hast doch auch genug, also komm, rück's raus. Ziemlich brutal, oder? Es dauert dem jungen Mann schlicht zu lange, bis der Alte tot ist. Deshalb erklärt er ihn für tot, indem er das Erbe verlangt. Jeder menschliche Vater würde bei so einer Dreistigkeit an die Decke gehen. Nicht zu dieser Vater. Er macht nicht auf Krawall, sondern er macht, was der Junge sagt. Er geht zum Tresor und blättert dem Sohn das Erbe auf den Tisch. So einen Vater wünscht man sich, oder? Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Der junge Mann kassiert bei seinem alten Herrn ab und geht. Endlich selbstbestimmt, endlich frei. Viele machen es genauso. Sie erklären Gott für tot und leben in der Fremde. Entfremdet von Gott, gottlos. Und der Vater, er lässt seinen Sohn gehen, steht in der Tür und schaut ihm wortlos hinterher. Er unternimmt nichts, um den Jungen aufzuhalten, und das, obwohl er als Vater, also Gott, doch schon im Voraus weiß, dass das nicht gut gehen wird. Dennoch lässt er dem Sohn seine Entscheidung, auch wenn er unter ihr leidet. Welchem Vater oder welcher Mutter wäre es egal, wenn sich Sohn oder Tochter vorfristig mit dem Erbe aus dem Staub machen? Jemand hat einmal dazu geschrieben, Gottes Schmerz über die vielen verlorenen Töchter und Söhne, die jeden Tag ihr Erbe verschleudern, muss ungeheuer groß sein. Aber er hindert sie nicht daran, dies zu tun. Er respektiert die Freiheit seiner Kinder selbst dann, wenn sie mit dieser Freiheit nicht umgehen können. Gott liebt dich, aber er zwingt dich nicht. Wenn du seine Liebe zurückweist, dann leidet er. Aber nicht nur, weil er etwas verloren hat, er leidet vor allem, weil du etwas verloren hast. Deine Heimat, deine Wurzeln, deine Identität in Gott. Auf der Jagd nach Befriedigung und Glück stürzt sich der junge Mann ins Partyleben. In der Gesellschaft von bunten Vögeln und leckeren Häschen genießt er die Freiheit. Das Geld sitzt locker, Freunde umschwärmen ihn wie Fliegen den goldenen Haufen. Geld macht sexy, das war schon immer so. Er lebte in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Wer genug hat, kann das Leben genießen und muss sich nicht jede Ausgabe erst dreimal überlegen. Wie man Geld recht zügig ausgibt, das ist uns wohl auch allen ziemlich gut vertraut. Es gibt ja so viele schöne und tolle Dinge, die man kaufen kann und die schon morgen da sind, wenn man sie heute bestellt. Ob man etwas wirklich so ganz dringend braucht, ist dabei nicht so wichtig. Wer hat, der kann. Blöd ist allerdings, wenn man dabei den Kontostand aus den Augen verliert. Der junge Mann greift eines Tages ins Leere. Alles verprasst, verschleudert, versoffen und verhurt. Nichts ist ihm mehr geblieben, auch niemand mehr, der zu ihm hält. Und es kommt noch schlimmer. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Zusätzlich zur klammen Kasse werden plötzlich die Lebensmittel knapp und deshalb teuer, sodass das letzte Geld noch nicht einmal mehr für das Allernötigste reicht. Dass alles teurer wird, das erleben wir auch. Trotzdem haben wir wahrscheinlich alle noch mehr als genug und können uns das meiste oder alles leisten. Vielleicht fragt sich aber mancher, wie das in der Zukunft wird. Wird das monatliche Einkommen auch dann noch für alles reichen, wenn sich die Preisspirale weiterhin so sehr und so schnell dreht? Und was passiert, sollte das nicht der Fall sein? Diese Frage stellt sich auch für den Sohn in der Fremde. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Aus dem angestrebten Höhenflug in der Freiheit wird eine Bruchlandung im Schweinestall. Ganz unten angekommen. Tiefer könnte der Fall nicht sein. Wisst ihr, viele Verlockungen halten nicht, was sie versprechen. Sie locken uns an und vom Vater weg. Sie versprechen uns Vorteil und Gewinn. Aber ganz oft tritt das Gegenteil ein. Aus kurzfristigem Gewinn wird langfristiger Verlust. Aus schneller Lust wird anhaltender Frust. Aus großem Überfluss wird bittere Not. Aus Unabhängigkeit von Gott wird Abhängigkeit von Menschen. Aus erhoffter Selbstbestimmung wird Fremdbestimmung. Aus Gemeinschaft im Vaterhaus wird Isolation bei den Schweinen im Dreck. Letztlich endet die Trennung von Gott im totalen Mangel. In der griechischen Originalsprache hat das Wort, was hier damit übersetzt wird, dass der junge Mann sein Erbe vergeudete, auch die Wortbedeutung heillos. Wer in der Ferne von Gott lebt, vergeudet sein Heil. Er geht verloren. Die äußere Armut wird zum Symbol der inneren Armut. Manch einer kommentiert Lebensphasen, die mit der des verlorenen Sohnes vergleichbar sind, mit den Worten: Hätte ich mir das doch erspart. Hätte ich doch die Finger gelassen vom Alkohol, von den Drogen, von anderen Frauen. Es gibt aber auch Leute, die beschwichtigend und mit klugem Kennerblick sagen: So verkehrt war das doch von dem jungen Mann gar nicht, von zu Hause abzuhauen. Man muss doch schließlich Erfahrungen sammeln und mal Verschiedenes mitgemacht haben, um dann auch mitreden zu können. Muss man das wirklich? Muss man erst einen Krieg mitgemacht haben, um zu wissen, dass Krieg schrecklich ist? Lebenserfahrung sammeln, das klingt geistreich und hochgestochen zugleich. Die Bibel nennt das, in was der junge Mann hineingeraten ist, schlicht Sünde. Der bekannte Evangelist Theo Lehmann sagte dazu: Als der junge Mann sein Geld in Kneipen und Bordells vertan hat und schließlich als Schweinehirt gelandet ist, da sagt er nicht: Jetzt habe ich alles mitgemacht, jetzt bin ich ein erfahrener, gereifter, kluger Mann. Sondern er sagt: Ein Idiot bin ich, blöd bin ich gewesen. Tiefen und Krisen haben viele Nachteile, sie haben aber auch einen großen Vorteil. Sie machen Besinnung möglich. Viele Menschen haben mit Gott nichts am Hut, solange es ihnen gut geht. Gehen Geld, Gesundheit und Glück aber verloren, verhindern sie nicht mehr den Blick auf das, was wirklich zählt. Die Beziehung zum lebendigen Gott kann wieder in das Blickfeld, in den Fokus rücken. Könnte es daher vielleicht sein, dass Gott den Wohlstand in unserem Land vielleicht gerade deshalb so langsam bröckeln lässt, damit wir wohlstandsverwöhnten Deutschen wieder die Fragen nach Rettung und Heil bedenken? Das heißt dann weiter: Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Der junge Mann wacht aus seinem Freiheitstraum auf. Es ist ein böses Erwachen, aber wie sagt der Volksmund so treffend: Besser spät als nie. Bemerkenswert ist, dass er die Schuld für seine Bruchlandung und für die Misere, in der er sich jetzt befindet, nicht Gott in die Schuhe schiebt. Viele machen das ja so. Sie leben ohne Gott, geben ihm dann aber die Schuld für alles, was in ihrem Leben schiefläuft. Der junge Mann sieht dagegen ein, dass er sich selbst in diese Situation gebracht hat. Er hat diesen falschen Weg gewählt. Er hat sich vom Vater getrennt, weil er sich vom Reiz der Freiheit blenden ließ. Er hat diesen schlechten Tausch gewollt und gemacht. Dass er jetzt nichts mehr hat, ist seine eigene Schuld. Wisst ihr, dieser Moment der Besinnung, des In-sich-Gehens und der Reflexion ist ein ganz entscheidender Moment. Warum? Weil aus ihm die Entscheidung zur Umkehr folgt. Wer erkennt, dass er auf dem falschen Weg ist, der kehrt um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen, sagt er, zurück ins Vaterhaus. Der Prophet Jeremia hat an anderer Stelle in der Bibel dazu geschrieben: Du musst inne werden, also in deinem Inneren empfinden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen. Wenn ein Mensch zu Gott kommt und Jesus sein Leben anvertraut, dann nennen wir das Bekehrung, weil es um eine Kehrtwende im Leben geht, um eine Umkehr vom falschen Weg, der von Gott weg in die Verlorenheit führt, um eine Heimkehr zu ihm. Der reumütige Sohn nimmt sich ein paar Sätze vor, die er bei seiner Rückkehr sagen will. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Er will nicht so tun, als wäre nichts gewesen und auch nichts Schlimmes passiert. Er stellt sich seiner Schuld und will sie bekennen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ohne Bekenntnis der Schuld gibt es keine Bekehrung und Rückkehr zu Gott. Bei Gott wird nichts verharmlost und irgendwie unter den Teppich gekehrt. Es ist nötig, reinen Tisch zu machen. Wenn er davon redet, sich versündigt zu haben, dann meint er damit nicht seinen verschwenderischen und lustgetriebenen Lebensstil. Das Wort Sünde beschreibt die Trennung von Gott. Also so zu leben, als wäre Gott tot oder es gäbe ihn nicht. Genau dessen hat er sich schuldig gemacht, als er sich das Erbe auszahlen ließ und in die Fremde ging. Außerdem wird durch seine Worte gegen den Himmel und gegen dich deutlich, dass Schuld immer zwei Ebenen hat, vor Gott und vor Menschen. Wer vor Gott schuldig wird, wird immer auch schuldig an Menschen und umgekehrt. Aufgrund der Schwere seiner Schuld glaubt der junge Mann, seine Rechte als Sohn verspielt zu haben. Er hält sich nicht mehr für wert, ein Sohn zu sein. Deshalb will er mit einer einfachen Anstellung zufrieden sein, um überhaupt wieder Aufnahme beim Vater zu finden. Menschlich betrachtet mag diese Denkweise stimmen. Der Wert und die Würdigkeit von uns Menschen wird meist danach beurteilt, wie gut oder schlecht man lebt oder wie viel oder wie wenig man leistet. Gott tut das nicht. In seinen Augen sind wir alle, auch du, allein dadurch wertvoll, weil er uns über alles liebt. Der Entschluss der Rückkehr war also gefasst, die Worte zurechtgelegt. Nun war die Frage, was daraus wird. Einen Entschluss zu fassen ist das eine, ihn auch in die Tat umzusetzen, das andere. Der junge Mann lässt Schritte folgen. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ist das nicht krass? Der Vater steht tatsächlich in der Tür und hält Ausschau nach seinem Sohn. Er hatte ja allen Grund, wütend und total sauer auf ihn zu sein. Stattdessen sehnt er seine Rückkehr herbei. Wie sehr unterscheidet sich der allmächtige Gott doch von den Vätern dieser Welt? Egal, wie weit weg du von ihm bist und wie du bisher über Gott denkst, Gott hält auch Ausschau nach dir. Er wartet auch auf dich. Seine Liebe zu dir ist nicht erloschen. Dein Schicksal bewegt sein Herz. Er möchte nicht, dass du ohne ihn verloren gehst. Deshalb kommt er dir sogar entgegen. In seinem Sohn Jesus Christus ist er auf diese Erde gekommen, um dich wieder zu ihm zu bringen. Auf dem Weg zu dir ist Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben und danach aus dem Tod wieder auferstanden. Damit hat er alles aus dem Weg geräumt, was deine Rückkehr verhindern könnte. Deshalb kann jeder zu Gott kommen, egal was im Leben so gelaufen ist. Ich kenne jemanden, bei dem extrem viel gelaufen ist. Drogengeschäfte, Frauengeschichten und Bandenkriminalität. In Kolumbien wollte Nils ins große Geschäft unserer Dollarmillionen. Er kam in Berührung mit dem organisierten Verbrechen, Geschäftspartner von ihm wurden getötet und er selbst fast erschossen. Anstatt mit reichlich Geld und vielen hübschen Frauen im Himmel auf Erden, landete er in der Hölle auf Erden, im finstersten Knast des Landes in Medellin. Dort, auf dem harten und rattenverseuchten Boden, erwachte er aus seinem Rausch. Er kehrte im Gefängnis um, bekehrte sich und ließ sich dort in diesem Gefängnis in einem Waschzuber taufen. Aus einem verlorenen Sohn wurde ein Gotteskind. Konnte jemand, der so weit weg von Gott war, Vergebung und Aufnahme beim Vater finden, dann ist Umkehr zu Gott wirklich für jeden Menschen möglich. Wenn du das tust, wenn du umkehrst zu Gott, dann erwartet dich dieser nicht mit Vorwürfen. Der himmlische Vater erwartet heimkehrende Söhne und Töchter mit offenen Armen. Als der Vater seinen Sohn aus einer langen Umarmung freigibt, da sagt dieser nun endlich, was er sagen wollte. Er bekennt seine Schuld, er kommt aber nicht dazu, auch seine Bitte um Aufnahme als Diener auszusprechen. Da fällt ihm der Vater ins Wort, weil es für ihn da überhaupt nichts zu diskutieren gibt. Wer zu Gott zurückkommt, muss sich nicht erst bessern und eine gehobene Stellung erst verdienen. Er muss auch nicht erst entstandenen Schaden wieder gut machen und das verprasste Erbe abarbeiten. Weil die Sünde durch Jesus schon vergeben ist, steht nach dem Bekenntnis der Schuld einer sofortigen und vollständigen Wiederaufnahme als Sohn oder Tochter nichts mehr im Wege. Beim Propheten Jesaja heißt es deshalb, der Gottlose soll zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Du musst also nicht erst besser werden, bevor du zu Jesus kommen kannst. Du kannst kommen, wie du bist. Besser kannst du dich danach von Jesus Christus machen lassen. Der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Sofort, ohne weitere Debatte, wird der heimgekehrte Sohn in die Familie integriert. Alle Rechte eines Sohnes bekommt er wieder zurück. Als Zeichen dafür gibt es feinen Zwirn und einen Ring mit dem Familiensiegel an den Finger. Dabei fällt auf, dass der Vater seinen Dienern nicht aufträgt, ein Gewand für den Sohn zu kaufen oder zu schneidern. Er sagt, bringt es her. Es hängt also schon bereit. Der Sohn wurde erwartet und seine Rückkehr vorbereitet. Bei anderer Gelegenheit hat Jesus einmal gesagt, dass er im himmlischen Vaterhaus alles für uns vorbereitet. Das heißt, auch für dich ist schon alles bereit gemacht. Wenn du kommst, erhältst du Anteil an allem, was dem Vater gehört. Zum Schluss wird zügig eine große Party organisiert. Das beste Fleisch kommt auf den Tisch, damit der ausgehungerte Rückkehrer wieder zu Kräften kommt. Viele Gäste sind dabei, um die Wiedersehensfreude zu teilen. Die Stimmung könnte nicht besser sein. So geht Gott mit jedem um, der zu ihm kommt. Im Himmel wird mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Wenn sich hier auf der Erde ein Mensch bekehrt, dann ist Partytime im Himmel und auf der Erde auch. Am Schluss begründet der Vater, warum er sich so sehr über die Rückkehr seines Sohnes freut. Er sagt, dieser mein Sohn war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ist es nicht eine etwas merkwürdige Aussage, mein Sohn war tot? Körperlich war und blieb er doch lebendig, auch wenn es ihm dann ziemlich dreckig ging. Gott macht mit diesen Worten deutlich, wie fatal die Trennung von ihm ist. Die Beschreibung Tod entsteht durch das Verhältnis zu Gott. Gott selber ist der Geber des Lebens. Er ist, wie Jesus es einmal ganz direkt sagt, selbst das Leben. Wirkliches Leben gibt es deshalb nur in der Gemeinschaft mit ihm. Wenn du ohne persönliche Beziehung zu Gott lebst, dann hast du zwar körperliches Leben, irdisches Leben, aber das Leben von Gott, das eigentliche Leben, das hast du nicht. Die Frage, ob du mit oder ohne Gott lebst, ist deshalb eine Wahl zwischen ewigem Leben oder ewigem Tod. Echte Hoffnung entsteht dadurch, dass Gott ja sagt, er war tot und er war verloren. Das ist ja die Vergangenheitsform. Das heißt, die Verlorenheit im geistlichen Tod kann abgewendet werden. Der allmächtige Gott ist auf der Suche nach dir. Wenn du dich von ihm finden lässt und umkehrst zu ihm, dann wird sein Heiliger Geist dich erfüllen und in dir ein neues Leben, ein göttliches Leben, ein ewiges Leben bewirken. Du kehrst heim in Gottes Familie und in sein Haus. Weißt du, der menschliche Traum von grenzenloser Freiheit ist letztlich eine große Illusion des Teufels. Er will dich täuschen und dich glauben lassen, dass du total unabhängig und selbstbestimmt bist. Wirkliche Unabhängigkeit gibt es aber nicht. Wenn du nicht zu Gott gehörst, gehörst du zwangsläufig in den Machtbereich des Teufels. Der verspricht dir tolle Sachen und reizt dich damit, aber nicht, weil er dich gerne hat und dir Gutes gönnt, sondern weil er dich täuschen, zerstören und letztlich töten will. Die Bibel nennt ihn deshalb einen Mörder von Anfang an. Auch beim Blick auf unsere Welt sehen wir, welche zerstörerischen und mörderischen Folgen es hat, wenn Menschen dem Teufel folgen, vielleicht auch unbewusst und nicht Gott. Es ist deine Entscheidung, zu wem du gehörst. Gott zwingt dich nicht bei ihm zu sein. Aber er gibt dir heute aus lauter Gnade und Liebe die Möglichkeit, dich für ihn zu entscheiden. Der verlorene Sohn kann dir dabei ein Vorbild sein. Komm doch zur Besinnung so wie er und kehre um zu Gott. Bekenne ihm das, dass es falsch war, ohne ihn zu leben. Danke, Jesus, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und nimm seine Vergebung dafür an. Erwidere Gottes Liebe zu dir, indem du ihm den ersten Platz in deinem Leben freimachst, übergib ihm die Herrschaft über dein Leben und bringe die Bereitschaft mit, dich von Jesus so verändern zu lassen, wie Gott dich möchte und wie es zu deinem Besten ist. Wenn du das willst, dann lade ich dich ein, jetzt gleich von deinem Platz aufzustehen und hier nach vorn vor das Kreuz, vor die Bühne zu kommen. Wir singen jetzt gleich ein Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Während wir singen, kannst du kommen. Ich werde hier vorn vor dem Kreuz auf dich warten und dir anbieten, durch ein Gebet, Jesus, deine Herzensentscheidung durch deine Worte mitzuteilen. Ich spreche es dir Satz für Satz vor und lade dich ein, es nachzusprechen und damit zu deinem eigenen Gebet zu machen. Ich will dir es vorstellen, dass du weißt, um was es geht. Es geht so, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt, ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Vielleicht fragst du dich, warum das so öffentlich sein sollte. Vielleicht tust du dich schwer damit und überlegst, was wohl andere dazu sagen, wenn sie das sehen. Aber weißt du, was andere denken oder sagen, ist doch vollkommen egal. Es geht hier um deine ewige Rettung. solltest du die wirklich davon abhängig machen, was andere denken oder sagen? Natürlich kannst du deine Entscheidung für Jesus auch an anderer Stelle treffen, auch nach dem Ende der Veranstaltung. Das ist auf jeden Fall möglich. Dennoch lade ich dich herzlich ein, nach vorn zu kommen, weil das Kommen zum Kreuz auch eine Hilfe ist, damit ein Entschluss im Herzen, also im Inneren, an äußerlichen Schritten deutlich wird. Es werden Mitarbeiter dazukommen, die dir ein Gespräch anbieten und dir etwas zu lesen mitgeben wollen. Lass diese Chance nicht ungenutzt verstreichen. Die Freiheit, die diese Welt zu bieten hat, ist keine wirkliche Freiheit. Sie ist letztlich Abhängigkeit von Systemen, Menschen, Trends, Ideologien und nicht zuletzt vom Teufel. Lass dich deshalb nicht von ihr täuschen, sondern lass dir echte Freiheit schenken in einer liebevollen und vertrauten Beziehung zu Jesus Christus. Deshalb kehr um zu ihm und übergib ihm dein Leben. Dann wirst du ein gerettetes Gotteskind sein und zu seiner Familie gehören in Ewigkeit. Lasst uns jetzt miteinander singen und dazu aufstehen. Ihr könnt gern wieder Platz nehmen. Ich hatte es schon gesagt, auch nach dem Ende dann der Veranstaltung ist es möglich, das Gespräch zu suchen mit mir oder den Mitarbeitern hier. Ihr findet uns dann hier im vorderen Bereich. Es gibt ja hier, seht ihr, Gespräche steht da dran, sind abgeteilten Bereich. Da ist es möglich, sich zurückzuziehen, gemeinsam zu beten. Und da ist es auch möglich, diese Entscheidung für Jesus zu treffen und das Jesus gemeinsam zu sagen. Vielleicht hast du auch Fragen. Dann bitte ich dich herzlich, nimm sie nicht einfach mit nach Hause, sondern stell sie uns nachher gerne. Lass uns drüber reden, dass du Antworten auf deine Fragen bekommst. Zum Schluss will ich uns nochmal die letzten Worte aus dieser Geschichte vom verlorenen Sohn lesen und sie uns mitgeben. Dieser, mein Sohn, war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.